Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr auf dem Papier entwickle. Und ich habe beispielsweise bei meinem ersten Comic 3, 4, 5 Seiten Charaktere gezeichnet. Wie geht's dir? Wie machst du das?
Ich mache eine Zeichnung und dann ist das Ding geritzt.
Dann ist das fertig, wie sich's gehört.
So, zack.
Moin Leute, willkommen zum Artwork und Progress Podcast. Einem Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice beschäftigt. Dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Dazu unterhalten sich die einmalige Jennifer Daniel.
Hallo.
Und ich, Franziska Rupier. Ein gutes Stündchen und jetzt geht's los.
Heute unterhalten sich Franzi und ich darüber, was eigentlich ein gutes Character Design gut macht. Und in dieser Episode und der folgenden Episode beleuchten wir unsere Lieblingsheldinnen aus Comic, Animation, Film und Literatur und schauen dabei nicht nur auf ihr Äußeres, sondern wir schauen, was macht ein gutes Character Design im Innersten gut.
Wow, endlich habe ich mich mal durchgesetzt. Wir machen diese Doppelfolge zur Einordnung. Jedes Mal schreibe ich Jenny einen Tag vor der Aufnahme, Jenny, das Thema ist zu groß, wir müssen eine Doppelfolge machen. Aber irgendwie dengeln wir uns dann trotzdem auf eine Folge zurecht, ne?
Nein, wir haben es doch jetzt auseinandergerissen. Also jetzt, wir haben es auseinandergerissen. Heute sprechen wir über das Äußere und beim nächsten Mal sprechen wir über das Innere. Also wir arbeiten uns von der harten Schale zum weichen Kern eines Charakters vor.
Oh, sehr schön. Mhm. Tatsächlich habe ich gestern mit einer Autorenkollegin gesprochen und was ich total schön fand, weil sie hat gesagt, so einen Charakter zu schreiben oder auch Charaktere kennenzulernen eigentlich, ist wie daten. Also man lernt sich erstmal so kennen, man sieht die Person, in dem Fall, deswegen gehen wir über das Äußere, wir fangen mit dem äußeren Eindruck an, mit dem Design und dann lernt man sich eben kennen und guckt, ob das klappt, ob das sitzt. Und das fand ich total schön als Metapher.
Das stimmt. Herrlich. So. Womit wollen wir anfangen? Also wir fangen, glaube ich, erstmal damit an, zu gucken, was haben wir die letzte Woche über gemacht? Wie sind wir in die neue Woche gestartet? Ich würde sagen, beim letzten Mal bin ich sehr tief gestartet, heute bin ich sehr hoch gestartet. Dank Tageslichtlampe, haben wir eben schon darüber gesprochen. Der Herbstblues hat nämlich mich auch erreicht. Aber wir arbeiten kräftig dagegen. Und ich habe mich für diese Folge schon mit Character Design beschäftigt, in meiner Hausaufgabe, werde ich gleich was dazu sagen. Aber erstmal, Franziska, wie geht es dir und wie bist du in diese neue Woche gekommen?
Also tatsächlich kann ich was sagen, ja, ich auch. Ich muss sagen, der Winterblues oder der Herbstblues hält mich in seinen Krallen, aber stetig jeden Tag rausgehen hilft tatsächlich und lustige, kreative Sachen machen hilft. Momentan ist es ja so, da wollte ich dich noch fragen, ob du das mitmachst, weil gerade sind ja alle in den letzten Zügen des Inktober, also einer Zeichen-Challenge, wo man den ganzen Oktober lang mit Tuschezeichnungen macht. Und weißt du denn, in welchem Zeichen der November steht?
Ja, also es gibt noch sowas wie so ein Scribble-November, oder?
Nee, es gibt den Nano-Remo. Das kommt aus, ich glaube, aus Amerika. National Novel Writing Month. Nano-Remo.
Das heißt, okay, also jeden Tag eine kleine Novel?
Naja, jeden Tag, ich glaube 10.000 Wörter. Nein, Quatsch, das kann gar nicht sein. Also jeden Tag schreibst du ein fixes Set an Masse quasi und sollst damit in einem Monat dazu befähigt sein, dass du eine Novel geschrieben hast. Also wenn du dir die volle Dröhnung, Inktober gegeben hast, die Hände sind schon blutig, die Tinte ist schon komplett in die du hast dich tätowiert quasi, dann kannst du direkt das Pferd weiterreiten in den Nano-Remo und dann noch eine Novel hinterherhauen.
Wie krass. Aber ich muss sagen, dann ich habe ja den Inktober nicht mitgemacht. Das heißt, ich wäre ja erholt genug. Um den, ich habe den schon wieder vergessen, den Namen.
Nano-Remo.
Okay, Hauptsache ich weiß, was ich zu tun habe.
Ja, also ich dachte mir tatsächlich, das klingt ja schon ganz verlockend. Also mal gucken. Wahrscheinlich stelle ich nach 2 Tagen fest. Ah, nee.
Nee, wir prangern das jetzt hier nicht so groß an, sonst müssen wir uns wieder dafür entschuldigen. Jetzt nämlich die nächste Frage. Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ja, ich wollte nämlich auch jetzt sagen, eigentlich haben wir schon genug Hausaufgaben gemacht. Ne? Also meine Hausaufgabe war, ich sollte oder wollte oder durfte ein Sketch-Diary führen. Also jeden Tag Tagebuch schreiben und dann so kleine Sketches, kleine Visualisierungen dazu machen. Und ich habe gemerkt, ich glaube, damit komme ich nicht so gut zurecht, weil ich habe gemerkt, dass dieser Anspruch wieder durchkommt. Und ich merke auch immer mehr, dass ich gar nicht so gut bin in diesem Loslassen von einem gewissen Anspruch, wenn es ums Zeichnen geht oder wenn es um irgendwas Verbildlichendes geht. Und das hat sich ein bisschen gelockert so im Laufe der Woche. Ich habe es auch nicht jeden Tag gemacht. Also generell schreiben, Tagebuch schreiben finde ich total super. Ich habe eine Weile lang sehr, sehr konsequent Morning Pages geschrieben. Das ist aus dem Artist Way von der Julia Cameron.
Korrekt.
Dass du jeden, danke, dass du jeden Morgen 3 Seiten Tagebuch schreibst, möglichst so Stream of Consciousness, also ganz einfach so fließen lassen. Das habe ich ganz gut geschafft, aber wenn jetzt noch Zeichnen dazu kommt, dann gehe ich zu sehr in die Bewertung rein, habe ich gemerkt. Ich weiß nicht, ob ich da noch weitermachen muss, um das loszulassen. Aber deshalb ist das nicht so geflutscht.
Also von außen betrachtet würde ich dir wirklich raten, weiterzumachen und loszulassen. Weil ich habe das tatsächlich genau aus dem Grund gemacht, weil ich nicht mehr zeichnen konnte, ohne irgendwas zu bewerten. Und jeder Strich dann schon so war, jetzt zittert der so, jetzt ist der, so sieht kein Mensch aus, die Arme sind zu lang, etc. Also die ganzen Bewertungen. Und was mir unglaublich geholfen hat, ist bei Julia Cameron ist das ja so eine Anzahl, 3 Seiten müssen voll werden. Ich habe mir ein Zeitfenster gesetzt und ich finde das viel, viel besser. Also zu sagen, okay, ich habe jetzt, kannst ja sagen, eine Viertelstunde, ist eigentlich eine akzeptable Zeit, eine Viertelstunde Zeit, eine DIN A4-Seite zu füllen oder je nachdem, wie groß dein Skizzenbuch ist. Und dann wirklich Timer an und Kopf einmal entleeren. Und sich jetzt auch nicht vornehmen, dass das, was auf die Seite kommt, in irgendeiner Form Sinn macht. Das müssen keine Sätze sein, es muss keine fertige Geschichte sein, sondern einfach nur einmal aufmachen und gucken, was da rausfällt an Wörtern, an Bildern etc. Und das Witzige ist, das war meine persönliche Erfahrung, mein Kopf und wahrscheinlich auch der Kopf vieler anderer Menschen ist einfach so gestrickt, dass du sofort ein Narrativ daraus holst. Das heißt, du fängst irgendwo mit an und am Ende guckst du drauf und denkst so, oh krass, da ist eine Geschichte draus geworden. Und du merkst es aber nicht beim Machen, wenn du es einfach fließen lässt. Das heißt, du zwingst dich im Prinzip in so einen Flow zu kommen. Und gerade wenn du immer bewertest, würde ich einfach sagen, setz dir so ein ganz kleines Zeitfenster, wo du sagen kannst, hier beim Kaffee trinken morgens 15 Minuten, Stift nicht absetzen und dann einfach kombinieren Wörter, Bilder und gucken, was passiert. Du kannst ja auch irgendwie eine ganze Seite schwarz malen, wenn das deine Stimmung ist.
Ja, das ist so eher dieser Telefonansatz. Also jetzt zu sagen, ich schaff's nie ohne Bewertung zu zeichnen, ist auch nicht ganz wahr. Ich muss mir aber noch mehr Stimuli draufpacken. Also wenn ich dabei irgendwas, wenn ich telefoniere, kann ich total gut einfach so dudeln und das wird auch meistens lockerer und spannender. Also wenn ich mich bewusst hinsetze und sage, so, jetzt bitte Meisterwerk. Oder ich weiß nicht. Und auch wenn ich zeichne, ich zwinge mich aber dann halt eine Zeichnung zu Ende zu machen, weil ich halt weiß, dadurch lerne ich was. Aber das ist wieder was anderes. Deswegen dieses 15 Minuten nicht absetzen, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das die Idee dahinter.
Du kannst dir natürlich auch immer eine gleiche Frage stellen, ne? Also wenn du so ein Sketch-Diary machst, ich zum Beispiel auch einfach mache, ist eine Zusammenfassung an den Highlights, die mir vom Tag davor in Erinnerung geblieben sind.
Genau, ich habe auf Instagram auch was gesehen. Und zwar ist es jemand aus der Sketchnote-Community, aus der Graphic Recording-Community gewesen. Und die hat auch für jeden Tag so ein Bild zusammenfassend gezeichnet. Und das fand ich total schön und hatte auch im Kopf so dieses, so will ich es haben, so soll es sein, was vielleicht auch schon wieder zu viel Rahmen gegeben hat. Ich weiß nicht. Also ich merke, ich glaube, ich gebe dir noch mal eine Chance mit diesem Thema zeitlich begrenzt und locker machen.
Ja, total. Weil du darfst dir oder du solltest dir da die Chance geben, was zu entdecken.
Ja.
Und ich habe da mit tatsächlich am 1. Januar angefangen und habe das jetzt so fast täglich durchgezogen. Ich habe ja jetzt so 3 von diesen Bänden. Ich habe dir doch ein Foto geschickt.
Ja, ich dachte, das wäre viel länger.
Was, dass ich schon viel länger mache?
Ich dachte so 3 Jahre, damit du 3 Bücher voll hast.
Nee. Jeden Tag eine Seite. Und dann kriegt man dieses, das ist so ein DIN A4 großes Skizzenbuch mit dieser Graupappe vorne dran, ne? Und hinten der
Da war ich so neidisch drauf.
Ah, kannst du auch haben. Muss man jeden Tag 15 Minuten investieren.
Und du kannst das auch haben. Du musst jeden Tag 15 Minuten investieren.
Oh, ey, Home Shopping Europe, Jenny ist da. Genau, aber was da passiert ist, ist auch, dass ich gemerkt habe, dass sich so eine bestimmte Erzählform durchsetzt. Und die konnte man ja vorher nicht planen. Und ich habe dann irgendwann tatsächlich auch angefangen, aus mir selber so ein kleines Character-Design zu machen, die dann stellvertretend auf der Seite Dinge erzählt oder interagiert mit anderen Menschen, ne? Und deswegen habe ich Menschen, Freunde aus meinem echten Leben halt als kleine Charakter in dieses Buch eingebunden. Und anfangs hatte ich noch so einen sehr malerischen, künstlerischen Ansatz. Das heißt, die Figuren waren ja eher so Aktzeichnen-driven-mäßig, ne, wie das so runtergelaufen ist. Und irgendwann, genau, da, ich glaube, das fiel damit zusammen, dass ich Anfang des Jahres mit der Laura Kampf zusammen diese Beiträge für die Maus erarbeitet habe. Und da haben wir noch überlegt, kann man irgendwie mit Illustrationen arbeiten. Und dann habe ich aus Laura so ein kleines Character-Design gemacht, so eine kleine Comicfigur.
Oh!
Ja, genau. Und die tauchte dann eben auch, also Laura tauchte dann halt eben auch so als diese Comicfigur in meinem Sketch-Diary vor, weil ich da halt einfach nur reingeschrieben habe mit der Laura zusammen diese Mausfolge gedreht. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, eigentlich könnte ich ja auch alle anderen Menschen in so kleine Peanuts-artige Charakter umsetzen. Das heißt, ich habe dann angefangen zu sagen, okay, die haben halt keine richtige Anatomie mehr, sondern es sind alle Charakter sind wie so kleine Tönnchen, die haben einen großen Kopf und kleine Ärmchen und winzige Beinchen. Und welche Charaktereigenschaften oder äußerliche Merkmale hat jede Person, die ich irgendwie betonen kann, damit man die wiedererkennt?
Finde ich total toll, auch dieses, dass du dich selbst so auf der, das klingt so esoterisch, du hast dich selbst auf der Seite gefunden. ja, aber es ist ja so, also dieses, okay, wie drücke ich mich aus und dann dich selbst auch noch als Charakter, das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich merke gerade so, das finde ich ganz spannend, ich bin halt in diese klassische Anspruchsfalle getappt. Ich habe dieses Bild, so muss das sein, aber für mich ist der Weg vielleicht ein ganz anderer. Also selbst wenn man weiß, und selbst wenn man Podcast-Folgen über das Thema gemacht hat, kann man genauso wieder in die gleichen Fallen tappen und muss dann einfach achtsam mit sich umgehen und einen neuen Weg finden.
Moment, ich hau an die Klangschale.
Boah, wir sind aber auch heute ein bisschen albern, ne?
Ja, das ist aber, ich war beim letzten Mal so traurig irgendwie, deswegen bin ich heute so extrem überdreht.
Wir nehmen es, wie es kommt. Das ist die Tageslichtlampe, Leute.
Die Lichtdusche hat mich.
Sag mal, deine Hausaufgabe, was hast du denn gemacht? Hol mich nochmal ins Boot.
Genau, meine Hausaufgabe, habe ich eben auch schon ein bisschen erzählt, war diese Character-Designs von euch, also du kommst auch dran vor, noch ein bisschen weiter auszuarbeiten. Aber ich habe das gemacht, aber auch nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte, weil ich wollte wirklich mal versuchen, mehr auf die Anatomie dieser Figuren einzugehen, ne? Also die Formen, die dahinter liegt, mal zu zeichnen und zu gucken, ob ich die vielleicht so hinbekomme, dass die sich nicht immer ständig verändern.
Mhm.
Die haben halt immer unterschiedlich lange Arme und keine Ahnung was, aber
vielleicht brauchen sie die aber auch.
Ich habe dann auch gedacht, ich hatte keine Lust, mich so zu kontrollieren.
Ich glaube auch, weil sonst bist du wieder an dem Punkt, das ist ja irgendwie, gerade wenn sie in deinem Sketch-Diary vorkommen, ein sehr geschützter Rahmen, wenn da zu viel Maß angelegt wird. Ich glaube, den muss man an der Tür lassen. Du musst eigentlich durch die Tür gehen und sagen, so, mein lieber Anspruch, du bleibst jetzt mal hier, ich hole dich in 8 Stunden aus dem Kinderparadies ab, ich mache jetzt kreative Sachen. Eigentlich so.
Gilt für uns beide, ne?
Ja, voll, 100%.
Genau, aber das war meine Hausaufgabe. Mhm. Ich habe aber fleißig Character Designs gezeichnet. In Form dieses Sketch Diaries, ja. Also sanfte Überleitung zum Thema Character Design.
Yes.
Weil heute gucken wir uns das Äußere an, also im Prinzip genau das, was ich eben schon angesprochen habe. Was macht ein Character Design zu einem guten Character Design auf oder in äußerlicher Betrachtung?
Ich habe da tatsächlich einen Kollegen zugefragt, und zwar den Falk Zapf, Holzapfel, der ist Illustrator, er ist inzwischen auch Autor, macht sehr tolle Sachen, hat zum Beispiel einen Webcomic, der heißt Fox Up World, hat jetzt ein Buch, was demnächst rauskommt, Millennium Magica, hat einen Comic gemacht, also ein Tausendsasser. Und was ich bei ihm so besonders finde, ich finde, der hat wahnsinnig starke Character Designs. Also wenn du die Figuren siehst, die haben richtig viel Herz, die haben richtig viel Leben, die scheinen dich von der Seite aus anzusprechen. Und deswegen habe ich ihn gefragt, mein lieber Falk, kannst du uns denn irgendwas erzählen, wie du an so einen Charakter rangehst? Und das hören wir jetzt.
Ich fange immer an mit der Silhouette. Ich versuche eine Silhouette zu entwerfen, die möglichst den Charakter der Figur widerspiegelt und sich von den Silhouetten der anderen Figuren unterscheiden lässt, sodass man an der Silhouette schon erkennen kann, ah, das ist die Figur, das ist die Figur, und eben eine Form zu finden, die dem Charakter halt entspricht. Also ist das eher ein nervöser Typ, ist das jemand, der hektisch ist, dann würde ich wahrscheinlich eher schlanke, spitze Form nehmen, oder ist das jemand, der ausgewogen ist und bedächtiger, dann würde ich wahrscheinlich eher runde Formen nehmen. Trotzdem wäre es natürlich nicht verkehrt, was zu finden, was die zusammenzieht, also wenn es jetzt ein Team ist, was in der Silhouette zu finden, was irgendwie alle gemeinsam haben, damit man die als Team wahrnimmt. Genau dasselbe gilt für die Details. Ich würde Details so wählen, dass es ein paar bestimmte Details gibt, die den Charakter unterstützen in dem, was er ausstrahlen soll, die sich von den anderen abheben, aber die nicht zuschütten mit Details, weil gerade wenn es eine Figur ist, die häufiger auftaucht, muss man die ja immer und immer wieder zeichnen. Und dann lenkt die Details manchmal auch von der Figur ab. Also ich würde sagen, 3, 4, 5 Sachen aussuchen, die für die Figur stehen und die entsprechend verändern, um den Charakter zu unterstützen. Und ein super Tipp, der mir mal gegeben wurde, ist eben nicht mit der ersten Idee zu gehen. Also wenn man eine Idee hat für einen Charakter, dann klar die aufschreiben, eine Skizze davon machen und dann noch nach 10 anderen suchen. Und meistens ist es so, dass es dann eben nicht der erste Entwurf ist, mit dem man dann glücklich ist, sondern eher einer der letzten. Das ist zumindest mal meine Erfahrung. Genau, also zusammenfassend würde ich sagen, Silhouette, möglichst viele unterschiedliche Ideen ausprobieren und einen Detailgrad finden, der unterstützt, was der Charakter aussagt, sich von den anderen Figuren unterscheidet und trotzdem auch eine gemeinsame Bildsprache für die unterschiedlichen Figuren zu finden, wenn die ein Team darstellen sollen.
Da steckt jetzt natürlich ganz viel drin, was man bei Falk noch sagen muss, weil er auf diesen Teamgedanken auch so eingegangen ist. Er hat vor kurzem einen Comic gemacht, der heißt Die Wächter von Tal. Und da geht es um kleine anthropomorphe Tierfiguren, die eben auch so ein Team bilden. Und deswegen kommt, glaube ich, auch dieser Teamgedanke bei ihm gerade durch.
Ich finde es aber fantastisch, weil er eine sehr tolle Zusammenfassung macht, wie man tatsächlich das Äußere einer Figur sich erarbeiten kann. Und eine Sache, die er auch gesagt hat, ich finde, das ist das Ding, womit man eigentlich starten muss, was sich so ins Gehirn eines jeden Comiczeichners im Prinzip als erstes reinbrennen muss, ist die Unterscheidbarkeit der Charaktere. So, das ist so das Basic. Das heißt, wenn alle Charaktere gleich aussehen und ich nicht mehr weiß, war das jetzt der oder der, dann ist es Murks. Und dann ist halt die nächste heran oder die nächste Frage, was kann ich machen, dass sich diese Figuren voneinander unterscheiden und eben auch deren Charakter sich in der äußeren Form schon erahnen lässt.
Es muss eigentlich jeder Charakter was Neues zum Mix dazugeben. Darüber reden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal, wenn wir uns eher auf das Innere eines Charakters darauf stürzen. Was ich ganz spannend fand, war auch das Thema Accessoires, die für die Figur stehen. Das hatte ich mir auch notiert, weil dadurch, dass wir zuerst den Charakter sehen im Comic, was ja eine Besonderheit von Bildmedien ist, ist das der erste Eindruck, den wir vermittelt bekommen. Das heißt, daraus dreht sich der Schluss, wie können wir über das Design erzählen? Und zwar nicht nur über die Form, sondern auch über Symbolismus, über Farben, über Accessoires vor allem.
Über Pose und Körper, also Pose, Körpersprache und eben auch Form und Silhouette. Das ist
Mimik.
Ja auch.
Mimik gibt auch natürlich noch eine Sache rein. Entschuldige, ich grätsche dazwischen.
Nee, du grätschst nicht dazwischen. Ich habe einfach nur noch mal hinterhergehangen, Ergänzungen dran geworfen. Was würdest du sagen, Franziska, wenn du jetzt anfängst, ein Character Design zu machen und du hast jetzt schon ungefähr ein Gefühl dafür, was das für ein Typ werden soll oder was das für ein Wesen ist, was ist so dein erster Schritt am Schreibtisch?
Ich glaube, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ich sehr auf dem Papier entwickle. Also ich kann mir nicht gut Gedanken im Kopf machen. Ich muss mit dem Stift in der Hand entwickeln und dann fange ich einfach an. Ich glaube, mit Formen zu arbeiten, das stimmt schon. Zum Beispiel beim Huhn wusste ich irgendwie schon, es ist so klein und bällchenförmig.
Ja.
Oder, keine Ahnung, wie steht die Person? Ich gehe über die Zeichnung und ich habe beispielsweise bei meinem ersten Comic, Ein Tag ohne Gestern, das war meine Bachelorarbeit, habe ich 3, 4, 5 Seiten Charaktere gezeichnet, die so auf die Figurenbeschreibung passten. Also ich wusste, es ist eine ältere Frau, die ist ein bisschen behäbiger, die hat eine Brille auf jeden Fall, die sollte irgendwie schon, keine Ahnung, ein gewisses Aussehen haben, aber ich habe dann verschiedene Arten gemacht. Sei das in der Größe geändert, sei das im Gewicht verändert, sei das im Stil verändert. Also als hätte man eine Farbe, aber man geht ein bisschen heller in der Schattierung, ein bisschen dunkler, ein bisschen gräulicher, ein bisschen mehr Blau rein. Ein Ding, aber dann immer so ein Schritt zur Seite, ein Schritt nach oben, so um, als würde ich mich in Schleifen einem Punkt nähern. Mhm. So gehe ich, glaube ich, daran. Und dann nehme ich, dann, wenn ich ihn gefunden habe, durch diesen Zirkel drumherum, dann macht's Klick. Mhm. Wie geht's dir? Wie machst du das?
Ich mache eine Zeichnung und dann ist das Ding geritzt.
Dann ist das fertig, wie sich's gehört.
So, zack. Nee, sehr unterschiedlich. Tatsächlich auch ähnlich wie du das gerade gesagt hast, was ich aber auch versucht habe in letzter Zeit viel gezielter zu machen, sind diese Techniken, vorher schon sich Gedanken zu machen über die Formsprache. Weil wir hatten das ja eben schon, gewisse Formen haben gewisse Erfahrungen, die wir als Menschen erlebt haben und lösen in uns gewisse Empfindungen aus. Das heißt, runde Gegenstände empfinden wir oft als angenehm, weich, sympathisch, ne? Es hat keine Ecken und Kanten. Oder viereckige Formen wie ein Quader sind eher stabil und klotzig. Oder du hast ein Dreieck und das ist eher spitz und kantig. Und man kann über die Formsprache auch hingehen, seine Charakter zu entwickeln und zu sagen, wenn ich jetzt eine Figur habe, die ist eher edgy und vielleicht auch konfliktbehaftet, dann gehe ich nicht hin und zeichne die mit so runden, weichen Formen, sondern ich gehe ganz bewusst hin und versuche mal aus dem Dreieck heraus eine Figur zu konstruieren. Und ich habe ein ganz tolles Video dazu gefunden bei YouTube, und zwar ist das Good vs. Bad Character Design von Brent Noll und Maximus Pawson. Und die erklären ganz fantastisch anhand von einem schlechten und einem guten Character Design, beziehungsweise sie nehmen ein schlechtes und machen daraus ein gutes, wie man tatsächlich auch die Formsprache benutzen kann, um seinen Charakter klarer zu machen. Weil die Aussage von den beiden ist, dass das Wichtigste an einem Character Design Clarity ist. Und Clarity in drei verschiedenen Aspekten, dem Aspekt Silhouette, haben wir eben auch schon mal gehört. Aspekt Palette, das spricht im Prinzip für die Farbgebung. Und Exaggeration, das heißt eine gewisse Überzeichnung, Karikatur oder eben auch Abstraktion der Figur. Das heißt, wenn sie zu komplex ist, dann kann ich sie mir nicht merken. Also das ist im Prinzip mit Exaggeration gedacht. Finde ich total interessant. Also meine absolute Empfehlung ist dieses Video. Es ist sehr kurzweilig und man kann ganz viele interessante Tipps daraus ziehen, unter anderem, wie man mit Formsprache arbeiten kann.
Das ist wahnsinnig spannend. Auch dieses, weil ich habe, während du erzählt hast, mir so aufgeschrieben, das heißt, gutes Character Design ist zumindest aus deren Ansicht ein klares Eins, das man gut lesen kann. Und lesen in dem Sinne, ich weiß, wie der Charakter drauf ist anhand seiner Erscheinung. Sei das jetzt in Farbe, Position, Postur.
Auch. Aber auch noch mal ein bisschen weiter gedacht, wenn du ein richtig gutes Character Design hast, denken wir zum Beispiel mal an die Simpsons, weil die zwei auch die Simpsons als Beispiel nennen, Homer Simpson. Und eben dieses Character Design in diesen drei Bereichen gut funktioniert. Das heißt, es hat eine sehr die Figur hat eine sehr eigenständige Formsprache. Das heißt, ne, wenn wir an Homer Simpson denken, dann wissen wir, der hat so einen Eierkopf und irgendwie wie so ein Hamburger, so ein Mund, und dann kommt halt dieser klobige, tropfige Körper. Und seine Kinder kennen wir auch anhand der Farben, Frisuren, ne? Also die Frisuren sind ja sehr, sehr prägnant. Dann die Farbgebung, klar, die sind alle gelb. Und Exaggeration ist ja im Prinzip, wir haben eine amerikanische Durchschnittsfamilie und die ist extrem stilisiert. Und wenn das Character Design sehr, sehr gut ist, dann funktioniert das im Prinzip in jedem illustrativen Stil. Und Es gibt so, so viele Simpson-Parodien, wo du die Simpsons von anderen Künstlern gemalt, dann ändert ein bisschen sich die Farbpalette oder die Simpsons als Knetfiguren etc. Und die Figur definiert sich nicht allein durch den Strich oder die Materialität, sondern es ist diese Kombination aus diesen drei wie sagt man?
Merkmalen,
so dass diese Figur im Prinzip wie so ein Logo oder ein Icon wirkt, ne? Also die sind sehr, sehr prägnant. Anderes Beispiel ist ja auch zum Beispiel Charlie Brown mit dem gelben Pulli mit den Zacken drüber oder diesem Kringel. Also da reicht ja schon, wenn du nur diesen gelben Hintergrund und diese schwarze Zackenlinie siehst und du weißt sofort, Charlie Brown.
Total. Es gibt ja diese ikonischen Charaktere. Ich habe eine Werbung gefunden dazu. Und zwar Lego Imagine, also von Lego. Und was gemacht wurde, ist, dass eben verschiedene Lego-Klötzchen einfach nur in den entsprechenden Farben und in der Abfolge übereinander gesteckt wurden. Und man hat aber trotzdem sofort erkannt, da kamen nämlich auch die Simpsons vor. Weil halt in einer bestimmten Reihenfolge kamen diese Farben und sie standen im Kontext zwischen anderen Figuren. Also da stand halt so ein Lego Homer, also gelb, dann ein bisschen braun, gelb, weiß, blau, braun. Und das fand ich so irre, dass diese Charaktere so ikonisch sind, dass man eigentlich nur die Farbe braucht, den Kontext und so Eigenheiten, die halt, wie ist was bei dem aufgeschichtet sozusagen, ja, dieser Lego-Figur. Das ist schon irre, wenn man das hinkriegt. Und was mir auch eingefallen ist, weil ich habe so überlegt, dass natürlich, wenn wir ins Visuelle gehen, ist immer die Handschrift des Künstlers, der es macht, ja natürlich mit drin. Aber es gibt ja so berühmte Kollaborationen oder so Sachen wie Spirou, der dann von Flix gezeichnet wird, Spirou in Berlin oder solche Kollaborationsbände. Da wird diese Figur entliehen, aber von dem speziellen Zeichner interpretiert. Also die Stimme des einzelnen Künstlers, der Künstlerin, ist in diesen Bildmedien mehr als nur, ich zeichne das jetzt in meinem Stil. Das hat auch immer ein bisschen Charakter, der abfärbt, finde ich. Würdest du das unterschreiben?
Was man da gut beobachten kann, ist, dass Character Design halt so gut ist, dass auch wenn der Künstler es neu interpretiert, das Character Design bestehen bleibt. Ne? Also weil es so ikonografisch ist. Ein gutes Beispiel ist ja auch der Lucky Luke von Marvel. Wo Lucky Luke ja auch gar nicht mehr reitet, sondern Fahrrad fährt. Aber trotzdem funktioniert das total gut in diesem Kontext, weil man diese Figur eben erlernt hat. Man weiß, was sind die Parameter optisch, die so einen Lucky Luke auszeichnen. Und wenn sowas steht und stabil ist, dann kann man den halt auch einfach in eine neue Welt reinschicken. Und man weiß trotzdem noch, wer er ist.
Aber ich glaube nicht in jeder. Also du könntest jetzt nicht Lucky Luke auf Abenteuer à la Jan Tenner in den Weltraum schicken. Das würde nicht funktionieren. Meinst du? Oh, ich weiß nicht.
Also man darf nicht alles verändern, aber wenn er immer noch, der könnte ja auch ein Space-Cowboy sein. Also natürlich, okay. es ist schon möglich.
Aber es wäre schon sehr, also du gibst ja mit einer bestimmten Narrative, mit einer Comic-Reihe ein Versprechen. Ihr bekommt hier den Lone Rider, der mit seinem Pferd Abenteuer erlebt. Wenn ich dann auf einmal Sachen aufbreche, die zu weit weg von diesem Ursprungsversprechen sind, ich glaube, da steigen die Leute schon aufs Dach.
Ja, natürlich. Dann ist es ja auch nicht mehr, dann ist es nicht mehr Lucky Luke, sondern
nicht mehr on-brand.
Ja, also man muss dann schon aufpassen, dass man nicht alles niederreißt, ne? Aber du kannst natürlich Lucky Luke auf einem Pferd durchs Weltall reiten lassen, ne? Space Rider. Keine Ahnung.
Ich habe mir noch überlegt, jeder neue Charakter, der geschaffen wird, hat es ja eigentlich schwerer als die davor gegangenen, irgendwie so großen Eindruck zu hinterlassen, weil halt so viel schon gemacht wird. Und das Größte, oder das, was dann schnell kommt, was natürlich sehr einschüchternd ist, ach, das ist ja wie Lucky Luke. Ach, das ist ja wie Timo Strobi. Ach, das ist ja wie.
Ich verweigere mich der Antwort. Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, die, wenn man als Kreativer die zulässt, zu einer sofortigen Lähmung führt, weil das würde ja bedeuten, es wurden alle Charakter auf dieser Welt schon erfunden und deswegen lohnt es sich nicht für mich, mich hinzusetzen und einen neuen Charakter zu erfinden.
Ich sag nicht, dass es sich nicht lohnt, ich sag nur, es ist schwieriger.
Okay, aber ich denke nicht, dass die Welt keine neuen Charakter mehr braucht. Und ich glaube, jede Zeit hat seine eigenen Bedürfnisse nach bestimmten Charaktern. Zum Beispiel, man kann ja jetzt so ein einfaches Beispiel. Wann wurde Pippi Langstrumpf erfunden? Ich glaube, kurz nach dem Krieg hat Astrid Lindgren Pippi Langstrumpf erfunden. Also die ikonische Figur für alle Wildfangmädchen da draußen, ne? Also die starke Mädchenfigur. Und nichtdestotrotz gibt es seit ein paar Jahren Hilda von Luke Pearson. Und im Prinzip ist es auch, könnte man sagen, wie eine Pippi Langstrumpf-Figur. Die Hilda ist auch ein toughes Mädchen, das Abenteuer liebt und besonders gerne draußen zeltet, wenn es regnet und dunkel ist und sich selber auf Abenteuer begibt. Also da gibt es Überschneidungen, aber trotzdem ist das eine zeitgemäße Figur, die neu ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich frage mich nur, ob, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne einen Cowboy machen, der mit einem Pferd rumrennt und der, ja, es ist schwierig, weil ab wann ist es so weit weg davon, dass es nicht mehr verglichen wird? Wann wird es selbst so einprägsam und ikonografisch?
Ich denke, dass wonach du jetzt gerade so ein bisschen fragst, ist wahrscheinlich das Alleinstellungsmerkmal dieser einen Figur, die du entwickelst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich will eine Cowboy-Geschichte heute im Jahre 2020 entwickeln, dann wäre halt ganz klar die Frage, die ich dich stellen würde, welche Verbindung hast du persönlich? Also du als Franziska Rouflair mit Cowboy-Geschichten. Und welchen Form von Cowboy hast du bisher noch nie gesehen und vermisst du?
So. Es gibt ja auch oft diese Frage, die man dann stellt, warum erzählst du diese Geschichte jetzt?
Genau.
Warum ist sie gerade jetzt relevant? Das stimmt. Aber wir gehen ganz schön tief auch schon in dieses innere Rumoren rein.
Ja, es zieht uns dahin, ne?
Es zieht uns dahin. Es ist aber auch wahnsinnig spannend, das muss man natürlich sagen. Gibt es denn, wir hatten ja vorher kurz drüber geredet, gibt es Charaktere, die du optisch besonders spannend findest? Hilda zum Beispiel würde ich auch sofort unterschreiben, habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, hatte ich auch im Hinterkopf, fand ich auch interessant. Mhm. Ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht die eine Character-Design-Welt, wo ich sage so, oh, das sieht so fantastisch aus, deswegen fahre ich da total drauf ab. Deswegen ist mir die Entscheidung ein bisschen schwer gefallen, weil ich gemerkt habe, ich habe die Figuren immer nach dem Inneren ausgesucht. Das wirkt jetzt so edel von mir, ne? Ich habe immer auf die inneren Werte geguckt. Deswegen steht bei mir auf jeden Fall Klein Müh und dieses ganze Tove Jansson-Mumien-Universum auf meiner Liste. Das finde ich fantastisch gut. Das finde ich optisch natürlich auch gut, aber ich mag auch, wie Tove Jansson diese Figuren entwickelt hat und warum die so aussehen, wie sie aussehen. Also die, ja, das Gesamtpaket gefällt mir da gut. Ansonsten habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben, dass ich sehr spannend finde, was Studio Ghibli gemacht hat mit meinem Nachbar Totoro. Da gefällt mir halt einfach total gut diese Entwicklung dieser fantastischen Charakter, ne? Also Totoro selber natürlich, dieses unglaublich liebenswürdige, weiche, große Wesen, ne? Wo die kleinen Mädchen ja irgendwie auch die, keine Ahnung, so mit dem, es gibt diese unglaublich schöne Szene, wo sie auf diesem Totoro liegt und schläft.
Der ist ein Tanuki, ein japanischer Berggeist, habe ich irgendwo mal gelesen.
Ah, danke.
So eine Art Waschbär, irgendeine Mischung irgend so ein Tanuki halt.
Ja, und ich bin ein so großer Fan von diesem Katzenbus. Das finde ich so toll, ich hätte auch keinen Katzenbus.
Das sind echt tolle Designs, das stimmt.
Genau, und was ich da gerne also mag, ist halt auch, wie die Figuren natürlich sich bewegen und interagieren. Also die Animation der menschlichen Figuren ist total toll. Aber auch die Ideen, die in diesen fantastischen Figuren drin stecken, wie zum Beispiel diesen Katzenbus mit den 100 Füßen, finde ich halt total cool. Also das ist so, wo ich denke, tolle Idee. Neu irgendwie.
Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich bin so an meinem Comic-Regal entlang gegangen und habe mir Charaktere aufgeschrieben, die ich cool finde. Und dann bin ich an meinem Bücherregal vorbeigegangen und die Liste am Bücherregal ist irgendwie deutlich länger geworden. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Ob es daran liegt, dass man in Büchern halt noch mal mehr auf die eine Person fokussiert, durch die man das Buch erlebt, der man folgt. Deswegen sind Charaktere ja auch so wichtig. Und dass eben, wenn wir ins Bildmedium gehen, immer die Welt und wie auch die Hintergründe, so ein guter Hintergrund, wie der gezeichnet ist, das hat immer alles mit reinspielt. Ich habe mich gefragt, ob das daran liegen könnte. Aber was ich so mitgebracht habe, was bei mir Eindruck hinterlassen hat, aus meiner Kindheit, kennst du Lady Oscar?
Ja klar, sie kann fechten und reiten.
Wie ein Mann
kann kämpfen und fighten.
Sie kann fechten und reiten.
Lady Oscar. Und sie ist immer noch eine Frau.
Und sie ist immer noch eine Frau.
Ich liebe diesen Songtext, ja, kenne ich.
Der ist so gut und das Intro ist auch so schön gezeichnet. Also ich weiß noch, wie mich das als Kind komplett geflasht hat. Es war nämlich super hübsch, die Augen haben immer gefunkelt, hat immer so gesparkelt. Also die Optik war voll
sexy.
Nicht
wirklich sexy.
Nicht wirklich sexy, aber es war halt echt so, wow, das ist hübsch, ich will das. Ja. Aber gleichzeitig sind die Charaktere halt so, also Lady Oscar war ja echt eine taffe Lady, die halt so die Kapitänin der Garde und was auch. Also das war so ein Clash zwischen, wie ist die Optik, sehr teilweise ein bisschen kitschig, könnte man sagen, wenn da irgendwelche Sparkles sind, irgendwelche Rosen und sowas. Und dann aber halt echt beinhart irgendwelche Geschichten. Also ich weiß noch, das hat richtig Eindruck hinterlassen. Und wen ich heutzutage sehr spannend finde, ist Joan Safar. Der, finde ich, macht sehr spannende Charaktere. Sei das der Vampir, sei das, ich glaube, Sokrates, der Halbhund, ist auch von ihm. Das ist ein Hund. Halb Hund, halb Philosoph, total witziger Comic. Der hat diese alte Mythen aus Griechenland erzählt. Aber auch die neueren Sachen, die er mit Trondheim zusammen macht. Also ich finde, der hat so eine ganz eigene Welt und so einen ganz eigenen Stil, Humor, wie er Charaktere entwickelt. Da bin ich sofort dabei. Und was ich noch sagen wollte, von einem lieben Kollegen, dem Raimund Frey, der hat ein Comic-Buch-Hybrid rausgebracht, der ist Gruner. Und da geht es so um ein Mädchen und ihren riesigen T-Rex, die halt in so einer ganz weirden Welt rumrennen. Und ich finde sie so beeindruckend, weil sie ist eigentlich ein junges Mädchen, die eigentlich schutzlos in dieser Welt ist, aber sich total wehren kann, dann halt so ganz tiefe Monologe führt, wie vielleicht hat mich der Tod vergessen.
Oh Gott, krass.
Also ich glaube, was ich so spannend finde, ist halt oft so ein Bruch von Optik zu Inhalt.
Ja, ja. Was ich da jetzt auch wieder raushöre, ist so, du tendierst auch dahin, tatsächlich das Innere des Charakters liebenswerter zu finden als nur die äußere Form.
Ich glaube, es geht fast nicht. Ich stelle mal die ketzerische These auf, Charaktere, die nur äußerlich attraktiv sind, aber innerlich nicht liefern, funktionieren nicht. Also mir fällt kein Charakter ein, auch by the way, der nur äußerlich spannend ist, aber also oder ich lege den dann halt weg, das weiß ich gar nicht.
Ich muss auch nachdenken. Vielleicht hat man die auch wieder vergessen, weil nichts hängen geblieben ist, ne?
Wo ich übrigens noch das Gefühl habe, dass auch noch mal mehr auf Character Design und auf so eine Art Personenkult gegangen wird, ist vor allem im Manga-Bereich. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, Naruto, wo halt auch Leute die Figuren cosplayen, also die Figuren so sehr lieben und so sehr mögen, dass sie nicht nur Fanart, Fanfictions zeichnen, Fan-Manga machen, keine Ahnung, was man noch machen kann, sondern sich sogar Kostüme schneidern, als diese Charaktere herumlaufen möchten.
Mhm.
Und das kann ich mir eigentlich gar nicht so für franco-belgisch-europäischen Raum vorstellen. Es gibt's noch, denke ich, also es gibt's noch natürlich bei Superhelden, ganzes Marvel-DC-Universum rauf runter. Aber wenn du dir so vorstellst, ich weiß nicht.
Ja, das funktioniert nicht so wirklich, ne? Aber ich glaube auch, das liegt so ein bisschen daran, dass der franco-belgische Comic, weil ich hatte mir nämlich hier auch nochmal Manuel Fior aufgeschrieben, der italienische Graphic Novel-Zeichner von Die Übertragung oder 5000 Kilometer in der Sekunde. Wunderschön gezeichnet. Ich liebe die Character-Designs, auch die er macht. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht, wie hier der Hauptprotagonist in Die Übertragung, cosplay. Ne? Also so ein Oberlippenschnorri ankleben und dann los. Aber ich glaube, weil das vom Zeichnerischen her sehr nah an so einer Natürlichkeit dran ist. Also es gibt nicht diese klassische Überzeichnung, wie sei es jetzt bei Figuren wie bei SpongeBob und Patrick, weißt du? Das ist halt dann ein Schwamm und der ist viereckig und die Nase ist so
Du meinst, der Witz entsteht dadurch, dass ich diese Figur, die eindeutig im fiktionalen Zuhause ist, der in der Ananas weit unter Meer lebt, dass ich mir davon ein Kostüm bastle und dann dieses, ach, ist ja witzig, du hast den in die Realität geholt. Meinst du, das ist der Appeal? Das ist die Sexiness daran?
Nee, es ist einfacher, weil es überzeichneter ist, ne? Also da sich dann eben auch so zu verkleiden, während halt Fjord, sprechen ja richtig aus, ja, ne?
Vielleicht.
Tatsächlich eher so eine, ja, wie soll man sagen, so eine sehr realistische Geschichte erzählt.
Da kommt aber auch das Thema Bekanntheit rein.
Also ja, Bekanntheit, ja, das ist schon auch, das sind auch zwei sehr unterschiedliche Maßstäbe, also, da, ne?
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gibt ja auch ganz normal humanoide Charaktere, zum Beispiel bei Mangas wie Naruto oder One Piece, das aber trotzdem cosplayed wird.
Aber die haben sehr krasse optische Merkmale, ne? Also so, sei es jetzt die Frisur oder bestimmte Accessoires an Kleidung oder keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ich kenne den Charakter jetzt leider nicht. Manchmal sind es ja auch irgendwelche Waffen, Amulette, was auch immer man so braucht, ne?
Ja, wobei, also da tömst du das Pferd von hinten auf. Ich glaube nicht, weil die Charaktere so interessant ausstaffiert sind, werden die gecosplayt. Ich glaube, weil die so spannend sind, werden sie gecosplayt. Und dann haben sie ja diese Merkmale, weswegen du die Leute erkennst. Ich merke, das Thema ist schwierig.
Ja, das ist schwierig. Aber heißt ja auch nicht, also das finde ich auch interessant an dem Video, was ich ganz am Anfang einmal gedroppt habe, dieses Good versus Bad Character Design. Man kann ja nicht sagen, dass ein Character Design, was sehr aufwendig, naturalistisch gezeichnet ist, wie zum Beispiel jetzt Black Sad, ne? Also die Trenchcoat mit dem Katzenhead, aber trotzdem total krass gezeichnet einfach, versus Charlie Brown, der ja im Prinzip, keine Ahnung, aus 300 Strichen besteht, wenn überhaupt. Man kann ja nicht sagen, nur weil eine Figur kompliziert gezeichnet ist, ist sie besser, oder nur weil eine Figur sehr simpel gezeichnet ist, sie besser. Also was ist das, was sie optisch zu einem guten Character Design macht?
Kommt der Stil des Autors, der Autorin auch wieder rein, ne?
Ja, und eine Eigenständigkeit. Und vielleicht sind die Figuren von Fjord dann einfach nicht ikonografisch eigenständig genug. Aber vielleicht müssen sie das in dem Kontext auch nicht sein.
Naja, ich glaube, bei ihm geht es ja auch um diese Gesamtheit der Darstellung. Ich habe das Gefühl, ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster.
Ja, es ist wie die Fotografie-Diskussion.
Ja, und ich habe noch so eine Zehenspitze auf dem Fensterbrett und ich gehe jetzt wieder rein, Jenny.
Ja, mach das. Zieh mich bitte auch zurück. Ich hänge schon.
Zieh dich jetzt zurück. Komm, wir gehen wieder rein. Ist kalt. Ich habe mir mal so ein Mantra für Comiczeichner aufgeschrieben, für Charaktere, und zwar einprägsam, das haben wir eben schon erläutert, reproduzierbar, weil man muss die Figur öfter zeichnen, und sympathisch. Weil wenn die Person nicht sympathisch ist, ich sag nicht gute Handlungen, gute Motive, ich sag nur sympathisch, sonst laufe ich der nicht hinterher, sonst will ich nicht wissen, was mit der passiert, wenn ich nicht denke, also wenn ich kein Interesse habe daran, an der Person.
Widerspricht der These eines Antihelden? Nee, oder findet man Antihelden auch sympathisch?
Ja, der kann doch auch, also zum Beispiel, es gibt doch diesen Film Megamind. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Bösewicht im Vordergrund steht. Das ist ja ein Anti-Held. Und der ist aber so sympathisch. Ich will auf jeden Fall wissen, was mit dem passiert.
Ja, das stimmt. Na gut, sympathisch lasse ich
dir gelten. Na gut, lasse ich dir mal durchgehen.
Könnte gut sein und richtig.
Ja, ich habe zum Thema Reproduzierbarkeit noch ein paar Sachen oder ein paar Tipps. Und zwar, was sehr hilfreich ist, wenn man einen Charakter hinreichend getestet hat, verschiedene Stile, verschiedene Farben, also irgendwann im Laufe einer langen Testreihe ist man ja irgendwann am vermeintlichen Ziel angekommen, und sich dann ein Referenzblatt zu machen. Das heißt, Charakter einmal von vorne zeichnen, die Farben da schon mal festlegen, Charakter einmal von der Seite zeichnen. Und was man auch machen kann, ist verschiedene Gesichtsausdrücke, wie so eine Art Challenge, verschiedene Emojis nehmen. Das fand ich recht hilfreich. Und diesen Gesichtsausdruck auf meine Figur übertragen, um zu gucken, wie sieht die denn aus, wenn die böse ist? Wie sieht die denn aus, wenn die überrascht ist? Also da diese Varianz auch zu üben, weil Gesichtsausdrücke und Emotionen zu vermitteln in Bildern ist gar nicht so einfach.
Mhm. Und das Gleiche kann man natürlich auch auf die Pose übertragen, ne? Weil ein Charakter ja Traurigkeit nicht allein durch einen traurigen, nach unten hängenden Mund ausdrücken kann, sondern auch der ganze Körper kann hängen und dann durch die fehlende Körperspannung Traurigkeit oder eben auch anderes ausdrücken. Finde ich einen guten Tipp.
Das heißt, wenn wir mal unsere Ansätze zusammentragen, wie man an so ein Charakterdesign rangehen kann. Vorhin haben wir von Falk schon gehört, die Silhouette. Ich hatte beschrieben dieses, naja, eigentlich ist es nicht direkt Trial and Error, es ist ein Heranpirschen an die finale Form.
Ein Bezug von Formsprache, also dass man sich anguckt, was sind die Grundformen, wie ist die Wirkung der Grundform und kann ich die Wirkung einer Grundform und die Form eben auch in meinen Character Design einfließen lassen? Mhm. Dann, was ich eben auch rausgehört habe, ist, wenn man ein ganzes Set an Charaktern macht, dass man so eine Unterschiedlichkeit in den Figuren hat, also sei es durch Körperproportionen, Farbigkeit, Details etc.
Seda hatte mal ganz süß so drei Vögel gestaltet, die alle auf unterschiedlichen geometrischen Formen basierten.
Ja, das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Übung.
Ja.
Für das, was ich eben meinte mit der Formsprache, dass du hingehst, du zeichnest dir ein Dreieck, ein Viereck und einen Kreis hin und versuchst mal aus den Figuren Charakter zu entwickeln.
Und sei das Tiere, seien das Menschen, sei das irgendwas. Es gibt auch immer wieder so, ich habe manchmal das Gefühl, es ist einfacher, in einem Set zu arbeiten. Weil wenn ich mich hinsetze und sage, ich möchte jetzt Character Design üben, ist das so im luftleeren Raum doch schon ganz schön schwer. Und wenn man sich so Sachen sucht, zum Beispiel für jede, ich habe vor kurzem von der Tilly Walden, die hat Tarotkarten gemacht. Wenn man auf Basis von zum Beispiel Tarotkarten was macht oder auf Basis von geometrischen Formen, auf Basis von Schachfiguren habe ich jetzt gesehen vor kurzem auf Instagram von einer Person, die sah toll aus. Also sich irgendeine Art von gegebenem Set, an dem man sich abarbeiten kann, das als Briefing nehmen.
Mhm. Gute Idee.
Mhm. Und ich denke, man sollte auch immer Raum für Zufall lassen. Also wenn man Skizzen macht, die nicht wegschmeißen.
nur die richtig, richtig schlechten.
Nur die, wo man denkt, ach komm, gut, dass ich sie gemacht habe, aber dann ist auch durch. Aber dass man vielleicht auch Sachen wiederentdeckt. Also ich hatte das schon auch ab und zu, wo ich dachte, so, ich mache jetzt einfach mal wild 20 Charaktere, so als Warm-up aus einem, weiß ich nicht, Baumform oder so irgendwas Verrückten. Und später fand ich die aber ganz, ganz spannend, weil sie ohne Anspruch und ohne Ziel irgendwie ganz frei und ganz locker hatten. Es war so Beifang. Aber das war ganz spannend dadurch.
Mhm. Mhm. Da hilft wahrscheinlich auch, das erstmal wegzulegen und einen Tag später drauf zu gucken, damit man es voller Verachtung gleich wegwirft.
So einen Sicherheitsabstand nehmen. Ja, wer weiß.
Tja, Faden verloren, ne?
Ich habe noch eine Kleinigkeit, Design with a Twist. Das hattest du schon mal über Joss Whedon gesagt, dass er inhaltlich so arbeitet, dass er sich irgendwie zum Beispiel Buffy wurde geschaffen, das ist halt der Cheerleader-Charakter, der in Horrorfilmen immer stirbt, aber er hat als Twist Cheerleader-Charakter, der aber super stark ist und sich behaupten kann in genau dieser Horrorwelt. Und es gibt dieses Mega-Musical Hamilton über die Geschichte der amerikanischen Gründungsväter, also Riesending kam jetzt vor kurzem auch auf Disney Plus, glaube ich. Ja, und da fand ich auch interessant, da haben die Kostümdesigner, weil es ist eigentlich an sich eine angestaubte Geschichte. Amerikanische Gründervater ist eine Weile her. Und was die aber gemacht haben, die haben unterhalb des Kragens ist es historisch, oberhalb des Kragens ist es modern. Und das heißt, es gibt so einen interessanten Mix darin. Also eigentlich historisches Setting, aber es wird total modern und contemporary und was auch immer zeitgemäß. Dadurch, dass die halt die Frisuren halt wie im Jetzt sind.
Mhm.
Also es ist irgendwie ein ganz interessanter Mix, fand ich auch, wenn man sagt, ich nehme ein bestimmtes Ding, was
Cowboy
schon
zum Beispiel,
ist.
Wie du vorhin Cowboy. Gesagt hast, ne?
Ja, ich hatte tatsächlich gestern ein Gespräch darüber, dass ich Lucky Luke, ich kann damit nichts anfangen. Und mein Gegenüber war komplett fassungslos so, wie, du magst Lucky Luke nicht? Wie kann man denn Lucky Luke nicht mögen? Ja, weiß nicht.
Ja, aber vielleicht ist die Geschichte auch zu boyisch. Also so, es ist schon so ein Jungs-Charakter, ne? Der ist so ein Held, läuft er durch die Wüste, es gibt die Bösen, die Daltons, kommen ja auch fast nur Männer drin vor.
Also, ich mochte Pferd, ich mochte Jolly Dumper.
Ja.
Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen jetzt ja die Lucky Luke Ultras und verhauen uns. Anyway, ja, man kann einen Twist machen.
Der Marvel Lucky Luke soll ja ganz toll sein.
Vielleicht gebe ich dem mal eine Chance.
Dem würde ich eine Chance geben.
Ja?
Ja, ich habe schon Gutes davon gehört. Ich habe ihn leider auch noch nicht.
Okay, schauen wir mal. Na gut, können wir Hypothesen aufstellen zum Thema gutes, was macht gutes Character Design gut?
Also, nochmal zusammenfassend finde ich, das Allerwichtigste an einem guten Character Design im Comic ist eine Form von Prägnanz, also und eine Klarheit. Ich muss wissen, wer welcher Character welcher ist, und wenn ich überhaupt nicht zeichnen kann und nicht weiß, was ich tue, dann sollte man sich der einfachsten Tricks bedienen und sagen, der eine ist sehr groß, der andere ist sehr klein und hat ein gestreiftes Hemd an. So, das wäre sehr, sehr klar, so eine Unterscheidbarkeit im Character Design. Und darüber hinaus ist es natürlich schön, wenn man es schafft, eine Prägnanz innerhalb dieses ganzen Character Design Universums zu schaffen. Also wenn du es tatsächlich schaffst, einen Cowboy zu entwickeln, der irgendwann so prägnant ist, dass man einfach 4 Lego-Steine übereinander stapelt und weiß, das ist Franziska Rouflers Cowboy, weil er eine eigenständige Farbpalette hat, eine sehr individuelle Silhouette und, da kommen wir natürlich beim nächsten Mal erst drauf, auch ein ziemlich charmantes, interessantes Wesen in sich trägt.
Mir fällt gerade ein Cowboy ein, den ich gerne mag. Das ist der Prinz Gigahertz vom Lucas Yu. Jedenfalls Prinz Gigahertz, das ist auch so ein Space, also es ist so Science-Fiction-mäßig. Das ist tatsächlich sehr cool, finde ich. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht ist es, I don't know. Hypothese. Macht euch das Leben einfach. Macht es nicht zu komplex. Das dritte Schwert muss vielleicht nicht noch drauf auf den Charakter, vielleicht genügt auch 2.
Entschuldigung.
Und ich glaube, dieses, das hatten wir schon mal, nicht auf dem Blatt arbeiten. Macht, also zeichnet den, man sollte den Charakter oft zeichnen, damit man sich sicher ist, okay, das ist er jetzt. Also ich spreche gerade komplett aus der Zeichnerrolle. Macht euch das Leben einfach, indem dem das Design zwar einprägsam ist, aber auch nicht zu komplex. Zeichnet den oft vorher, damit es auch wirklich sitzt und man nicht auf der Seite korrigieren muss. Und diese Sympathie-Komponente, glaube ich, ist schon wichtig. Sei das übers Äußere oder sei das übers Innere?
Das ist der Cliffhanger für die nächste Episode, in der Franziska und Franziska, ich weiß auch nicht, bin irgendwie gestolpert beim Reden.
Wie heiße ich nochmal?
Rouflair, Franziska Rouflair.
Nein, du.
Ach so, ja, Jennifer Daniel, mein Name. Wenn wir zwei uns darüber unterhalten, was das Innerste eines Charakters zusammenhält, um hier einmal Faust mit ins Spiel zu bringen. Bevor wir das tun, das Thema für nächste Woche ist ja klar. Die Frage ist nur, womit wollen wir zwei uns beschäftigen? Welche Hausaufgabe wollen wir uns stellen? Hast du dir da schon was für dich überlegt?
Ja, habe ich. Und zwar, ich habe Geburtstagskarten bestellt, die ich gestaltet habe. Und im Karton kam so A5 große, ich rasche ein bisschen.
Ja, ist schön, Sounddesign.
A5 große so Kartonplatten. Und ich dachte mir, entweder, also da kann man doch irgendwas draus basteln oder machen. Ich wollte Character Designs oder Character aus dieser Pappe basteln oder machen. Da hatte ich irgendwie Lust drauf.
Also so wirklich 3D-mäßig, dass man die im Raum aufstellen kann, oder?
Ich glaube schon, weil ich dachte auch, vielleicht kann man nächste Woche an diesen Cardboard, an diesen Kartonköpfen, Kartonrittern weitermachen.
Cool. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr, sehr gut.
Und du?
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich muss mal gucken.
Wie wär's damit?
Ja.
Ich habe eine Challenge habe ich für dich.
Ach, Challenge, okay.
Und zwar musst du für jeden Tag der Woche, oder so viel du jetzt schaffst, einen Charakter. Also Montag als Charakter, Dienstag als Charakter, wie wird der aussehen? Mittwoch als Charakter, wie wäre der drauf, wie wird der aussehen?
Oh, das ist witzig. Finde ich gut.
Ja?
Ja, werde ich machen. Binde ich ein. In mein Leben.
Sehr gut. In Sketch Diary.
Sie. Franziska, es ist Zeit, sich zu verabschieden.
Wir reiten in den Sonnenuntergang.
Space Cowboys. Cowboys.
So sind wir.
Girls. Girls.
Cowboys. So sind wir. Na dann, howdy, Partner.
Howdy. Mach's gut. Tschüss.